Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Im Buch der Sprüche Salomos haben wir beim letzten Mal das Kapitel 26 erreicht. Dort wird dem Leser anschaulich vor Augen gemalt, wie törichte Menschen alles Mögliche tun, womit sie sich selbst und anderen Schaden zufügen. Vor allem aber sorgen sie dafür, dass die Kluft zwischen ihnen und Gott immer noch größer wird. Auf die letzten Verse von Kapitel 26 sowie auf Kapitel 27 möchte ich in dieser Sendung näher eingehen. Das Kapitel 26 aus dem Buch der Sprüche Salomos handelt von törichten Menschen und ihrem Verhalten. Mit den letzten 6 Versen aus diesem Kapitel möchte ich nun beginnen. Es handelt sich um einen besonders ausdrucksstarken Abschnitt gegen Scheinheiligkeit und Heuchelei. Dabei sollten wir uns klarmachen, dass das ganze Buch Salomo in erster Linie für das Volk Gottes niedergeschrieben wurde. Deshalb ist davon auszugehen, dass sich auch dieser Abschnitt über die Heuchelei auf das Volk Gottes bezieht. Ich lese die Verse 23 bis 28. Glatte Lippen und ein böses Herz, das ist wie Tongeschirr mit Silberschaum überzogen. Der Hasser verstellt sich mit seiner Rede, aber im Herzen ist er falsch. Wenn er seine Stimme holdselig macht, so glaube ihm nicht, denn es sind 7 Gräuel in seinem Herzen. Wer den Hass trügerisch verbirgt, dessen Bosheit wird doch vor der Gemeinde offenbar werden. Wer eine Grube macht, der wird hineinfallen, und wer einen Stein wälzt, auf den wird er zurückkommen. Eine falsche Zunge hasst den, dem sie Arges getan hat, und glatte Lippen richten Verderben an. Soweit die Verse 23 bis 28. Es gibt Leute, die machen einen Beruf aus dem Glauben an Jesus Christus, aber sie sind nicht wirklich Kinder Gottes. Wir nennen sie Heuchler, weil sie vorgeben, etwas zu sein, was sie in Wirklichkeit nicht sind. Sie sind Scheinheilige. Das sollte uns aber nicht unruhig machen, denn jede Fälschung erfordert ein echtes und wertvolles Original. Niemand fälscht Kleingeld in Form von Münzen oder Geldscheine von geringem Wert, sondern gefälscht wird das, was wertvoll ist. Also sollten wir auch nicht überrascht sein, wenn wir falsche Christen treffen. Die Sprichwörter in den Versen 23 bis 28 beschreiben einen Scheinheiligen und warnen vor ihm. Er ist ein Mensch mit 2 Gesichtern. Er schmeichelt ihnen, aber in seinem Herzen wird er sie hassen. Der römische Historiker Tacitus sagte, »Gewöhnlich hasst ein Mensch denjenigen, den er selbst verletzt hat.« Und der Theologe Harry Ironside drückt es wie folgt aus. »Im Bewusstsein dessen, dem anderen geschadet zu haben, und doch fest entschlossen, das nicht zu bekennen, sammelt der Heuchler in seinem Herzen den Hass gegen das Objekt seines Vergehens.« Um seine erbärmlichen Gefühle zu verstecken, schmeichelt der Heuchler mit seinen Lippen, während er die ganze Zeit den Untergang seines Opfers plant. In der Bibel ist Haman ein Beispiel von Schmeichelei und Heuchelei. Dies ist im Estherbuch aufgeschrieben. Erinnern Sie sich, wie sehr er schmeichelte? Haman plante, ein ganzes Volk zu vernichten, mitsamt der Königin auf dem Thron. Er war ein böser Mensch. Er schmeichelte dem König, und doch war es offensichtlich, dass er den König stürzen wollte. Heuchelei ist auch in christlichen Kreisen verbreitet, und wir müssen uns bemühen, dass wir sie erkennen. Sie darf nicht totgeschwiegen, vertuscht oder überspielt werden. Es gibt wohl keinen anderen Ort in der Welt, wo so viel überspielt wird wie in der Kirche. Ja, wir versuchen so zu handeln, als ob es keine Fehler gäbe. Als Christen sind wir oft der Meinung, dass die Fehler schon weggehen werden, wenn wir sie nicht beachten. Und wir fühlen uns ertappt, wenn jemand erwähnt, dass es bei uns Heuchelei gibt. Wir tun so, als würden wir besiegt werden, wenn wir zugeben, dass es sogar in unseren Herzen manchmal diese Wurzel der Bitterkeit gibt. Christen müssen sich dieser Sünden bewusst werden, und die Sprüche helfen uns dabei. Nun kommen wir zu Kapitel 27 im Buch der Sprüche Salomos. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Freundschaft. Doch in den ersten vier Versen geht es zunächst um die Folgen von Stolz und Zorn. So heißt es in Vers 1, »Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag bringt.« Wir alle kennen die Philosophie des Aufschiebens und Verzögerns. Man verschiebt die Arbeit auf morgen, die heute getan werden könnte. Die Spanier sagen dazu »mañana«, das bedeutet »morgen«. Also, morgen werde ich die Sache erledigen. Das scheint der leichte Weg zu sein. Ein spanisches Sprichwort besagt, die Straße des Baldmal führt zum Haus des Nie. Wenn jemand mañana sagt, bedeutet es in Wirklichkeit nie. Das heißt nicht, dass man nicht ganz ehrlich die Absicht hat, die Arbeit zu tun, aber sie wird verschoben. Ein anderes Sprichwort drückt dies sehr deutlich aus. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Und ein drittes Sprichwort lautet, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Auch in der Bibel wird das jetzt und heute immer wieder betont. So heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 7, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und im zweiten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 2 steht, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Auch bei Jesaja heißt es im ersten Kapitel, dass der Mensch sich nun aufmachen soll. So komm denn und lass uns miteinander rechten, spricht der Herr. Der Mensch tendiert dazu, auf ein anderes Mal warten zu wollen. Denken Sie daran, wie in der Apostelgeschichte vom Statthalter Felix berichtet wird, der zitterte, als der Apostel Paulus ihm das Evangelium verkündete. Paulus war zwar ein Gefangener, aber er sprach mit Felix über sein Seelenheil, und dieser antwortete, »Für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen.« Soweit wir aus der Bibel wissen, kam diese gelegene Zeit nie für Felix. Auch der Pharao von Ägypten wollte das Volk Israel immer erst morgen gehen lassen und nicht heute. Seine mehrfachen Verzögerungen kosteten ihn schließlich seinen ältesten Sohn und alle Erstgeburten in Ägypten. Heute ist immer der Tag des Heils, und sie wissen nicht, was der morgige Tag bringt. Wir kommen nun zurück zum Buch der Sprüche und hören aus Kapitel 27 den zweiten Vers. Lass dich von einem andern loben und nicht von deinem Mund, von einem Fremden und nicht von deinen eigenen Lippen. Goliath hätte auf dieses Sprichwort hören sollen. Er stolzierte täglich vor der Armee Israels auf und ab, ließ seine Muskeln spielen und prahlte, wie großartig er wäre, während die Israeliten für ihn nur ein Haufen Feiglinge waren. Doch schließlich wurde er von einem Jungen namens David besiegt. Kommen wir nun zu Vers 3 in unserem Bibeltext. Stein ist schwer und Sand ist Last, aber der Ärger über einen Toren ist schwerer als beide. Die Gute-Nachricht-Bibel drückt den Vers etwas deutlicher aus. Dort steht, Sand und Steine sind schwer, aber noch schwerer wiegt der Ärger, den man mit Dummköpfen hat. Wenn ein Narr böse auf sie ist, dann sind sie in Schwierigkeiten, denn ein Narr kennt keine Zurückhaltung. Er wird alles Mögliche sagen und tun, und sie werden sich über ihn ärgern. Nun zu Vers 4. Zorn ist ein wütig Ding, und Grimm ist ungestüm, aber wer kann vor der Eifersucht bestehen? Neid zeigt sich in Eifersucht und ist wie ein verzehrendes Feuer. Sie werden sich an die alttestamentliche Geschichte von Jakob und seinen 12 Söhnen erinnern und welche Auswirkungen die Eifersucht in dieser Familie hatte. Josefs Brüder verkauften ihn in die Sklaverei, weil sie extrem eifersüchtig auf ihn waren. Lesen wir nun aus unserem Bibeltext die Verse 5 und 6. Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Das ist ein Vergleich, von dem wir viele Beispiele in der Bibel haben. Paulus zum Beispiel wies Simon Petrus zurecht, als er nicht mehr mit den Heiden zusammen essen wollte. Petrus hatte diese Zurechtweisung nötig. Es ist wirklich wunderbar, einen hilfreichen Freund zu haben, der einen auf seine Fehler aufmerksam macht. Deshalb braucht übrigens ein Prediger meines Erachtens eine liebe Frau. Sie kann ihm erklären, was er falsch macht und ihm somit helfen, demütig zu bleiben, wenn andere Menschen ihm nur geschmeichelt haben. Im zweiten Teil von Vers 6 heißt es, aber die Küsse des Hasses sind trügerisch. Ein Beispiel dafür ist natürlich Judas, der Jesus mit einem Kuss verriet. Nun kommen wir zu Vers 7. Ein Satter tritt Honigseim mit Füßen, aber einem Hungrigen ist alles Bittere süß. Das ist ein Grund dafür, warum wir heute Gourmetköche haben. Wir sind völlig verwöhnt und haben so viel zu essen, dass das Essen schon auf ganz ungewöhnliche Art und Weise zubereitet sein muss, um unseren Appetit anzuregen. Oder es müssen exotische und ungewöhnliche Lebensmittel sein, bevor wir sie richtig genießen können. Deshalb hat auch die Kochkunst in Europa einen so hohen Grad der Vollkommenheit erreicht. Die Reichen hatten so viel zu essen, dass sie keine einfache Hausmannskost mehr wollten. Ein Steak oder ein Rinderfilet oder Erdbeeren mit Eis waren einfach nicht gut genug für sie. Also mussten die Köche ungewöhnliche Geschmacksrichtungen für sie erfinden. Vergleichen Sie dies mit einem hungernden Menschen. Egal, was er zu essen bekommt, es wird ihm gut schmecken. Man kann das auch auf die Bibel anwenden. Wir sollen Gottes Wort in uns aufnehmen und uns intensiv damit beschäftigen. Das ist gemeint, wenn wir sagen, wir sollen über das Wort Gottes meditieren. Möge Gott uns Appetit und einen echten Hunger nach seinem Wort schenken. Kommen wir nun zu Vers 8. Wie ein Vogel, der aus seinem Nest flüchtet, so ist ein Mann, der aus seiner Heimat flieht. Es gibt viele Leute in den Kirchen und in christlichen Werken, die wie runde Pflöcke in quadratischen Löchern sind. Sie passen einfach nicht dorthin. Der Grund dafür ist, dass Gott einem jeden Christen eine Gabe gegeben hat und einen bestimmten Platz, wo die Gabe ausgeübt werden soll. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus dazu in Kapitel 12, dass der Leib verschiedene Glieder hat, die jeweils ihre eigenen Aufgaben haben. Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wir sollten also unsere Gaben am richtigen Ort einbringen. Im Neuen Testament hören wir von Menschen, die ihre Gaben offensichtlich nicht richtig einsetzten. So sprach Paulus zum Beispiel von einem jungen Mann namens Demas. Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen und ist nach Thessalonich gezogen. Das heißt, er ging zurück in die Welt. Soweit wir wissen, hat er sich nie an den Ort begeben, den Gott für ihn vorgesehen hatte. Ich lese nun weiter aus Kapitel 27, die Verse 9 und 10. Das Herz freut sich an Salbe und Räucherwerk, und süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Von deinem Freund und deines Vaters Freund lass nicht ab. Geh nicht in das Haus deines Bruders, wenn dir's übel geht. Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne. Freunde können einem näher stehen als die Familie, zumindest räumlich gesehen. Das zeigt sich oft auch daran, wie viele Menschen zu einer Beerdigung kommen. Manchmal wohnen Familienmitglieder so weit weg, dass nicht alle zu einer Beerdigung kommen können. Doch auch schon zu Lebzeiten ist ein Nachbar in der Nähe besser als ein Bruder in der Ferne, wie es so schön in Vers 10 heißt. Wir alle brauchen Freunde, und ich finde, es ist besser, mit unseren Nachbarn befreundet zu sein, als von der Familie und von alten Freunden abhängig zu sein, die weit weg wohnen. Wir springen nun zu Vers 12. Ein Kluger sieht das Unglück kommen und verbirgt sich, aber die Unverständigen laufen weiter und leiden Schaden. Es ist wichtig, die biblischen Prophezeiungen zu kennen, um zu wissen, was kommen wird. Also, ich würde mich sehr entmutigt fühlen und pessimistisch sein, wenn ich darauf vertrauen müsste, dass Menschen unsere heutigen Probleme lösen. Ich glaube nicht, dass die Menschheit die Lösung hat. Jeder weiß, dass wir von einer Krise in die nächste fallen und von einer Katastrophe in die nächste stolpern. Wer glaubt, die Probleme der Welt allein lösen zu können, ist sehr töricht. Die Bibel drückt es deutlich genug aus, dass Schwierigkeiten und Gottes Gericht auf diese alte Welt herabkommen werden. Ein weiterer Gedanke zu diesem Sprichwort ist auch, für die Zukunft vorzusorgen. Dabei ist es durchaus richtig und wichtig, bestimmte Versicherungen abzuschließen und diese nicht etwa zu kündigen. Der Herr will, dass sie Pläne für ihre Zukunft machen und dass sie vorsorgen. Das meint Vers 12 mit: Ein Kluger sieht das Unglück kommen und verbirgt sich. Ein kluger Mensch bereitet sich auf die schwierige Zeit vor, die noch kommt. Manche Menschen denken, dass man sich nicht auf den eigenen Ruhestand vorbereiten sollte oder dass man keine Versicherungen bräuchte. Sie sagen, dass wir nur dem Herrn vertrauen sollten, der für uns sorgt. Doch ich bin der Meinung, wenn der Herr uns die Mittel gegeben hat, um für die Zukunft vorzusorgen, dann sollten wir diese auch nutzen. Ich komme zu Vers 14. Wenn einer seinen Nächsten des Morgens früh mit lauter Stimme segnet, so wird ihm das für einen Fluch gerechnet. Diese Aussage ist ziemlich ironisch. Es gibt Menschen, die so lautstark ihre Liebe und Zuneigung verkünden, dass sie sofort wissen, da steckt ein unlauteres Motiv dahinter. Seien Sie wachsam, wenn Sie mehr gelobt werden, als es angemessen ist. Ein biblisches Beispiel dafür ist die Art und Weise, in der Absalom das Herz der Männer von Israel gewann. Im 2. Samuel-Buch, Kapitel 15, lesen wir, wie Absalom früh aufstand und am Stadttor die Männer traf, die mit ihren Streitfällen zum König kamen. Absalom schmeichelte ihnen, gab vor, sie zu lieben und war interessiert an ihren Rechtsfällen. Aber eigentlich wollte er nur ihre Unterstützung bekommen, um den Thron an sich zu reißen. Bis heute nutzen Politiker diese Strategie, um an Macht zu kommen. Doch auch Predigern wird geschmeichelt. Ich warne daher immer die jungen Theologiestudenten, egal in welche Kirche sie später gehen werden, dass es dort immer jemanden geben wird, der ihnen erzählt, was für wunderbare Prediger sie sind. Meistens ist das eine nette alte Dame, manchmal auch ein wohlmeinender Herr. Sie erklären ihm, dass er der beste Prediger sei, den sie jemals gehört hätten. Dann denkt der Prediger, er sei ein weiterer Apostel Paulus, ein Martin Luther oder ein Billy Graham oder alles in einer Person vereint. Natürlich ist es wunderbar, zwischendurch mal ermutigt zu werden. Aber sobald es sich um Schmeichelei handelt, sollte man vorsichtig sein. Ein modernes Sprichwort drückt es so aus: Schmeichelei ist wie Parfüm. Man soll es riechen, aber nicht schlucken. Wir lesen weiter im Sprüchebuch Kapitel 27 und kommen nun zu den Versen 15 und 16. Diese lauten: Eine zänkische Frau und ein triefendes Dach, wenn's sehr regnet, lassen sich miteinander vergleichen. Wer sie aufhalten will, der will den Wind aufhalten und will Öl mit der Hand fassen. Wieder sehen wir, dass Salomo mit seinen vielen Frauen nur Ärger gehabt haben muss. Er greift das Thema der zänkischen Frau in seiner Sprüchesammlung immer wieder auf. Zuletzt lasen wir davon in Kapitel 25, Vers 24. Und nun zurück zu unserem Bibeltext. Da geht es weiter mit Vers 17, der sich wieder um die Freundschaft dreht. Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den andern. Dies klingt zunächst bedrohlich, doch in der Bibelübersetzung Hoffnung für alle lautet dieser Vers: Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Es ist eine wunderbare Sache, einen Freund zu haben, mit dem Sie Ihren Verstand schärfen können. Sie können mit ihm über bestimmte Dinge sehr gut diskutieren. Ich hatte einen solchen Freund und wir redeten viel über geistliche Themen. Nach diesen Gesprächen war ich immer erfrischt und gestärkt und hatte etwas neu dazugelernt. Nun kommen wir zu Vers 19. Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des anderen. Es ist wunderbar, einen Freund zu haben, dem sie ihr Herz öffnen können und dabei sicher zu sein, dass er sie nicht verraten oder betrügen wird. Ein Freund ist jemand, der sie kennt und trotzdem liebt. Vers 20. Unterwelt und Abgrund werden niemals satt, und der Menschen Augen sind auch unersättlich. Unsere Augen sehen nie genug, wir wollen immer mehr und Neues sehen. Das ist wohl auch der Grund dafür, warum einige von uns gern die Welt bereisen. Ich lese Vers 21. Ein Mann bewährt sich in seinem Ruf wie das Silber im Tiegel und das Gold im Ofen. Dazu kann ich nur sagen, seien Sie vorsichtig bei Lob und reagieren Sie richtig. Ein Freund von mir hat einmal gesagt, es gibt keinen heißeren Schmelztiegel, der einen Mann auf die Probe stellt, als das Feuer von Lob und Schmeichelei. Wer sich durch Lob und Schmeichelei nicht davon abhalten lässt, demütig den Weg des Herrn zu gehen, und wer auch nicht auf den Einfluss anderer Menschen vertraut, der ist ein Mann, der recht lebt mit Gott. Und bei übler Nachrede wird er weiterhin den Herrn preisen und darauf warten, dass sein eigener Name von Gott wieder reingewaschen wird. Nun kommen wir zum Ende von Kapitel 27 und schauen uns noch die Verse 23 und 24 an. Auf deine Schafe hab Acht und nimm dich deiner Herden an, denn Vorräte wären nicht ewig und auch eine Krone währt nicht für und für. Mit Krone ist hier zum einen der Reichtum gemeint, der nicht für die Ewigkeit ist. Gerade in unserem materialistischen Zeitalter müssen wir diese Wahrheit erkennen. Wir werden unseren Reichtum nach dem Tod nicht mitnehmen können. Es gibt keine Taschen im Leichentuch. Die Krone steht aber auch für politische Macht. Dynastien steigen auf und gehen unter in dieser sich ständig verändernden Welt. Gott ist der Einzige, auf den wir uns verlassen können. Er ist der einzige, immer gleichbleibende Freund. Ein paar Sprüche über törichte Menschen und jede Menge Sprüche über die Freundschaft standen im Mittelpunkt dieser Sendung. Beim nächsten Mal, wenn wir Kapitel 28 im Sprüchebuch erreichen, geht es um das gegensätzliche Verhalten von gehorsamen und ungehorsamen Menschen, von Gerechten und Gottlosen sowie von Armen und Reichen. Ich verabschiede mich von Ihnen bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.